Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Diese ganze Debatte von, wir müssen jetzt mal anfangen, über Gleichberechtigung zu reden, da denke ich immer, gerade in Beschäftigung mit diesen Frauen oder mit sozusagen älteren, das war immer schon scheiße. Also jetzt mal so ganz offen gesprochen. Ja. So, das gab immer schon Leute, die gesagt haben, das ist einfach nicht okay, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind.
Ja. Mein heutiger Gast ist Caroline Würfel. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin. Sie kann selber später erklären, ob sie eher Journalistin ist und dann Schriftstellerin oder ob sie Schriftstellerin ist und dann Journalistin. Da gibt es so gewisse Reihenfolgen, die man für sich selbst entscheidet, was wichtig ist. Sie hat ein Buch geschrieben, Drei Frauen träumten vom Sozialismus. Und dieses Buch habe ich zufälligerweise gelesen, weil ich erst dachte, ich möchte eigentlich nichts über drei Frauen lesen, die vom Sozialismus träumten. Das können meine Eltern, das sind Helden meiner Eltern und nicht meine eigenen Helden. Aber dieses Buch hat mich berührt und begeistert. Und diese Folge, die ihr hört, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt ja am 8. März. Einem Feiertag, der in Berlin frei ist, im Rest der Republik nicht. Und dieser Feiertag ist der Internationale Frauentag. Und die meisten Kinder der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik kennen diesen Tag. Kennen ihn besser als den Muttertag. Der spielte nämlich in der DDR fast gar keine Rolle. Und ich möchte mit dir, liebe Caroline, darüber diskutieren. Brauchen wir eigentlich noch solche Feiertage? Ist das wichtig? Und was unterscheidet die Frau des Ostens, auch dich, von der Frau des Westens? Und gibt es da überhaupt noch Unterschiede? Und liebe Hörerinnen und Hörer, das wird keine Ostalgie-Folge. Wir versuchen uns zu maßregeln, wenn man zu sehr in diese Sprache unserer Eltern verfällt. Das möchte ich nämlich nicht. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr.
Bist du jetzt mehr Journalistin oder bist du mehr Schriftstellerin? Wo würdest du dich da einordnen?
Das ist schwer zu sagen. Also wahrscheinlich ist die Wunschantwort ist mehr Schriftstellerin als Journalistin, aber man kann ja leider nicht nur Bücher schreiben.
Ja.
Ich glaube, wenn man tatsächlich nur in so Buchprojekten drin hängt, dann würde mir das auch schon fehlen, so schnelle Sachen mal zu schreiben.
Ja, es ist, man darf immer nicht unterschätzen, dass das Schreiben eines Buchs sehr zeitintensiv ist, sehr kopfintensiv. Also ich werde immer traurig beim Schreiben von Büchern. Also ich werde einfach, bin ein ganz komischer Mensch am Ende eines Buchs, so ganz oll, so.
Ja, irgendwie will man dann erstmal so heulen.
Ja.
Ich habe dann, bevor das Buch fertig geschrieben war, in den letzten drei Wochen, habe ich dieses letzte Kapitel immer total rausgeschoben. Man hat mich dann gefragt, warum eigentlich? Und dann stellte ich irgendwie fest, weil ich nicht will, dass es vorbeigeht. Sozusagen die Trauer aufschieben.
Da ich laut Statistik des Uploaders dieses Podcasts auch viele Hörerinnen und Hörer aus Westdeutschland habe, wollen wir die mal updaten, was es bedeutet, wenn man ein Buch darüber schreibt, wenn drei Frauen vom Sozialismus träumen. Wer sind diese drei Frauen, die dort träumen? Und ja, fangen wir damit an. Wer sind denn diese drei Frauen?
Also vielleicht noch, bevor ich was über diese drei Frauen sage, dieser Titel »Drei Frauen träumen vom Sozialismus«, ich glaube, der wäre ja vor 15 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen, sondern alle wären irgendwie vor Schock hinten umgefallen, weil dieses Wort ja so extrem, also vor allem Traum und Sozialismus in einen Satz zu packen, ja total unmöglich ist und, glaube ich, in wiedervereinigten Deutschland extrem viel Angst und Zittern auslöst. Aber bei diesen drei Frauen geht es nicht um Gruselgeschichten, sondern es ist die Geschichte von drei Schriftstellerinnen, ostdeutschen Schriftstellerinnen, nämlich von Christa Wolf, die ja wahrscheinlich die meisten kennen oder die der bekannteste Name ist, und ihren beiden Freundinnen Maxi Wander und Brigitte Reimann, die alle drei in der DDR, also wo man sagen könnte, die sind eigentlich die Ikonen ostdeutscher Literaturgeschichte.
Und das ist so spannend. Ich habe vor 3 oder 4 Jahren mal mit dem Vater meiner Freundin leicht angetrunken am Ambotstisch das Gespräch geführt, wenn es die DDR geben würde, welche SchriftstellerInnen wären eigentlich Nobelpreisträger geworden? Dass eigentlich diese drei Frauen außer Christa Wolf eigentlich verschwunden sind aus diesem, in dieser internationalen und auch in dieser deutschen Wahrnehmung der Literatur. Und die drei Frauen, und das erfährt man ja auch in deinem Buch, sind extrem besonders. Also sie haben es eigentlich nicht verdient, zu verschwinden, weil sie im vermeintlich falschen Staat Literatur gemacht haben.
Naja, und bei Christa Wolf, also ich glaube auch, die wäre die most likely Anwärterin gewesen. Aber wenn du dir anguckst, zum Beispiel, was mit ihr passiert ist nach 89, 90, die ist ja wirklich durch die Feuilletons gejagt worden. Und glaube ich, diejenige, die sich ja am meisten diesen Diskurs und Streit auseinandersetzen musste, hat sie frei geschrieben oder war sie eigentlich nur ein Puppet sozusagen des Systems? Was natürlich auch daran liegt, dass die anderen beiden sehr früh gestorben sind. Die sind ja beide schon in den 70er Jahren an Krebs gestorben. Aber weil du gerade sagst, die sind verschwunden, würde ich dir auch widersprechen, weil Brigitte Reimann hat ja gerade so einen total großen Moment nochmal Aufbau, hat 4 ihrer Bücher nochmal neu aufgelegt und dieses Buch Die Geschwister, was echt ein interessantes Buch ist, auch für unsere Zeit, da wird ja die Geschichte erzählt von Geschwistern, wo die einen in den Westen abhauen und sozusagen die Schwester hier bleibt. Und sozusagen kurz nach dem Mauerbau und wo man eigentlich über sozusagen die Spaltung der Gesellschaft anhand einer Familie redet, was uns ja heute auch wieder umtreibt. Und dieses Buch, Die Geschwister, ist jetzt gerade bei Penguin, diesem Verlag, in der Reihe Modern Classics übersetzt worden und in Großbritannien und Amerika erschienen und geht total ab.
Das ist krass. Ja. Gibt's da, sie hat ja kein Kind gehabt, gibt es da irgendwelche Erben, die davon noch was haben könnten oder hat Pinguin einfach jetzt so, yes, wir müssen das Geld, die Einnahmen nie teilen?
Weiß ich gar nicht so genau, also die hat ja noch ihre Brüder, die noch leben, aber was die davon abkriegen, der Nachlass bei ihr ist ja dann bei ihrem Ehemann Nummer 4 gelandet und das soll nicht so ganz easy gewesen sein. Und
Ehemann Nummer 4 ist der?
Ist der Arzt, der nicht so nett gewesen sein soll.
War das der geraucht hat und der so dick war in deinem Buch?
Ja, genau.
Okay.
Der Dicke, genau. Der Dicke. Im Buch heißt er der Dicke.
Ja.
Der immer in die Flasche gefallen ist.
Ich fand, als ich diese drei Lebensläufe gelesen habe, dieser drei Frauen, hatte ich das, mein erster Eindruck war, das gibt's doch gar nicht. Die leben ein Leben, wofür Frauen 50, 60 Jahre später kämpfen. Und wenn du dir den Feminismus der dritten, die dritte Generation, vierte, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind, anguckst, hast du das Gefühl, da werden über so basale Sachen diskutiert. Sowas wie gleich Gender Pay Gap, Orgasm Gap. Das sind so Dinge, die jetzt diskutiert werden im Jahr 2023. Und besonders bei Gender Pay Gap und Orgasm Gap hat ja Brigitte Reimann zum Beispiel gesagt, das gibt's gar nicht für mich. Ich hole mir meine Orgasmen, wie ich will, und ich will auch das Geld haben, wie ich möchte. Wie kann das sein, dass dieses Wissen, das Frauen in den 50er und 60er Jahren hatten, auch meine Oma zum Beispiel, wieder weg ist, gefühlt? Oder darum wieder gekämpft werden muss, weil das Wissen ist ja da.
Das meine ich jetzt überhaupt nicht nostalgisch, wenn ich das sage, aber die ganz einfache Antwort wäre Wiedervereinigung. Ne? Also ich meine, das hat natürlich schon dann extrem damit zu tun, dass im Prozess der Wiedervereinigung man nicht gesagt hat, man übernimmt sozusagen die Errungenschaften gerade für die Gleichberechtigung der Frau in Ostdeutschland und führt die mit in das gesamte System ein, sondern wir machen das so, wie wir das im Westen gemacht haben, eben auch für alle anderen, und damit ist ganz viel verschwunden. Und es ist interessant, dass du das sagst, weil ich auch so viel darüber nachgedacht habe beim Schreiben des Buches und auch jetzt im Nachhinein. Genau das, was du sagst, dass meine Großmutter und eben diese Generation, die sind ja alle geboren so um 1930, wie die sich umgedreht haben müssen und wie schockiert die gewesen sein müssen, als dann plötzlich ab 1990 für sie selbstverständliche Rechte weggebrochen sind. Ne? Also du hast schon über sozusagen den Orgasmus und die Bezahlung gesprochen, aber auch so Dinge, die wir auch in den letzten Jahren wieder viel diskutiert haben, wie Abtreibung, das Recht auf Abtreibung. Meine Großmutter hat immer gesagt, das habe ich nebenbei in der Mittagspause gemacht, weißt du, also da gab es ja und auch nicht nur, was den Alltag angeht, sondern auch, was Gleichberechtigung im Gesetz meint, wurde ja in der Verfassung 1949, war ja ganz klar festgeschrieben, gleiche Bezahlung, Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, aber auch zum Beispiel stand da, dass der Vater sich in Hausarbeit und in Familienerziehung gleichberechtigt mit der Frau sozusagen kümmern muss.
Ja.
Hat in der Realität jetzt auch nicht so gut geklappt, aber immerhin, ich meine, was im Gesetz steht, macht ja trotzdem was.
Warum, deiner Meinung nach, ist der Sozialismus frauenfreundlicher gewesen? Oder warum ist der Sozialismus frauenfreundlicher? Ich habe eine Ahnung, aber ich würde deine Meinung gerne dazu hören.
Natürlich finde ich jetzt keine leichte Frage, so, weil natürlich das mit dem Sozialismus eine komplizierte Sache ist, aber ich glaube am Anfang oder zumindest im Sozialismus der DDR, der ja am Anfang dastand oder diese Idee, die man verfolgt hat, da ging es ja extrem, und das ist auch das, was, glaube ich, diese drei Frauen dann sozusagen dazu verführt hat, sich diesem Sozialismus oder dieser Idee hinzugeben, war dieses große Wort Selbstverwirklichung, ja. Also Gleichberechtigung und Selbstverwirklichung, und ich glaube, das war das, was den Sozialismus getragen hat und warum das eigentlich für die Frauen so viel besser war, weil man wirklich gesagt hat, klar soll man in der Gemeinschaft leben, aber man soll eben am besten einen Weg für sich finden, um so viel beizutragen, wie man kann.
Ich finde das faszinierend, besonders weil meine Großmutter eben im Kulturbetrieb tätig war als Juristin, dass es für jeden Kulturschaffenden, wenn er sich jetzt nicht gegen den Staat gestellt hat, immer ein Platz existierte. Also für Theaterschaffende. Also es gibt so ein ganz tolles Beispiel. Meine Oma hatte mir das immer erzählt, dass sie so traurig nach der Wende war, weil all ihre Freunde sich umgebracht haben. Und dann habe ich so gefragt, oder viele Freunde haben sich umgebracht. Dann habe ich, warum bringen die sich denn um, Oma? Das hat sie erst später mir erklärt. Und sie meinte, weil sie keinen Platz mehr in dieser Gesellschaft haben. So, es gab irgendwie in jedem scheiß Kaff ein kleines Theater, eine Bühne. Und an diesem Theater gab es einen Intendanten und es gab eine Dramaturgin oder eine Kostümbildnerin, und die waren eben fest angestellt. Mhm. Und nach dieser, und mit einer Selbstverständlichkeit fest angestellt. Natürlich braucht ein Ort mit 2000 Einwohnern eine Bühne, ein Theater oder irgendwie ein kleines Kino. Und das war weg. Und damit auch dieses Selbstverständnis. Und jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Ich wollte, glaube ich, nur diese Anekdote. Irgendwas, wie fing das Gespräch an? Mit
Wir sprachen über die Selbstverwirklichung.
Selbstverwirklichung, genau.
Und ich glaube, was du schon auch sagst, eben, das ist ganz wichtig, auch um da sozusagen nicht völlig blauäugig, wie man sagen würde, auf das zu gucken. Aber wenn man auf Linie war und wenn man an diesen Staat und auch an diese Partei glaubte, dann war das für Frauen schon, also echt eigentlich paradiesisch, was man für Karrierechancen hatte. Also ich meine, Christa Wolf zum Beispiel, die war ja mit 27, war die Chefin des Verlags Neues Leben. Ja, und das war in den 50er Jahren sehr komplett undenkbar, dass so eine junge Frau, muss man sich mal in Westdeutschland überlegen, so einen riesen Verlag leitet. Mhm. Ja, also den, und ich glaube, zum einen hat das damit zu tun, dass es ein gleichberechtigeres System gab, zum anderen, dass man die Arbeitskraft der Frauen ganz eindeutig brauchte.
Das ist, so, nämlich, ne, genau,
das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist ja sozusagen jetzt nicht nur nett den Frauen gegenüber, sondern auch ganz klar, ich meine, es gab eine neue Generation, viele waren sozusagen im Krieg, die Eltern waren im Krieg gefallen oder sozusagen zu alt oder hatten Biografien, die man nicht weiter fördern wollte. Und da musste man natürlich irgendwie sehen, wie kriegt man so diese Leute ran. Aber ich finde, also gerade diese Karrieremöglichkeiten fand ich schon echt beeindruckend, was da für Frauen ging. Ja.
Mit diesen drei Frauen, die du porträtiert hast, hast du auch drei verschiedene Frauentypen, finde ich, porträtiert. Also Maxi Wander, eine Österreicherin, die mit einem österreichischen Mann in die DDR gegangen ist, weil sie dort diese Utopie leben wollte und auch, glaube ich, an dieser Utopie auch ein bisschen zerbrochen ist. Auch ein gutes Beispiel für, dass nicht alles perfekt ist, auch wenn man sich entfalten kann. Mit Brigitte Reimann, die eine von beiden war die blühende Anhängerin des NS. War das Christa Wolf oder Brigitte Reimann? Wen bringe ich da
durch? Christa Wolf.
Christa Wolf. Genau, Brigitte Reimann, die aufgeht in diesem System, aber auch zerbricht daran. Und Christa Wolf, die eben sogar einen Systemwechsel mitmacht. Sind diese drei Biografien ostdeutsche Frauenbiografien oder sind es einfach Biografien von Frauen im 20. Jahrhundert?
Beides, würde ich sagen. Und das war mir auch so wichtig beim Schreiben dieses Buches, dass dieser Sozialismus natürlich auf dem Titel steht, aber am Ende, das finde ich, universelle Geschichten sind von Frauen aus dem 20. Jahrhundert und dass man das auch lesen kann, wenn man mit Ostdeutschland oder der DDR jetzt gar nichts am Hut hat. Ja? Also im Vergleich zu Westdeutschland, glaube ich, gibt es da jetzt, finden sich wahrscheinlich Frauen dieser Generation nicht unbedingt wieder, aber zum Beispiel in Frankreich, glaube ich, sah das schon wieder ganz anders aus. Da wären diese Leben schon auch möglich gewesen.
Stimmt, wenn man so an die Studentenbewegung der 70er und 60er Jahre in Frankreich denkt, da hast du ja auch total selbstbewusste und starke Frauenfiguren. Wenn ich aber an Westdeutschland denke, fällt mir das schwer. Woran liegt das? Warum gibt es außer Alice Schwarzer, wenn man ehrlich ist, keine, oder vielleicht ist es auch meine eigene Ungebildetheit, was dieses Thema betrifft, aber es fällt mir schwer, dort Schlüsselfiguren des Feminismus zu finden.
Ich frage mich diese Frage auch immer und denke, das kann doch irgendwie nicht sein, dass wir so wenig Vorbilder haben, außer Alice Schwarzer. Und ich glaube, dass das in dem Sinne nicht stimmt, weil es gab schon, sagen wir, im ganzen 20. Jahrhundert immer wieder tolle Frauen im Osten und im Westen, die coole Sachen gemacht haben. Aber ich glaube, das hat ganz viel natürlich irgendwie mit dem Kanon zu tun und natürlich auch mit patriarchalen Strukturen. Es braucht ja immer jemanden, der sagt, dich setzen wir jetzt auf die Agenda und dich stellen wir jetzt auf den Podest und himmeln dich an. Und wenn aber in diesen Entscheidungspositionen nur Männer sitzen, fallen diese Frauen ja zwangsläufig runter. Und ich glaube, dass das für, sagen, Deutschland in dem Sinne nicht stimmt. Wir müssen die halt blöderweise suchen. Und
ja.
Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so diese fast schon überhebliche Idee dieses Buches, einfach auch sozusagen so, das sind diese Heldinnen, die wir haben können.
Ja. Das ist das Faszinierende auch an deinem Buch und auch an den Erzählungen über diese drei Frauen, dass, ey, wenn du das jemandem gibst und nicht sagst, dass es ein Tatsachenroman ist, also sozusagen erzählerisches Sachbuch ist, glaube ich, die Beschreibung, könnte das Science Fiction sein. So sähe eine Welt aus, wenn Frauen nicht um ihre Position in der Gesellschaft kämpfen müssten. Keine der drei Frauen, oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, thematisiert dieses krass, dass ich das machen darf, sondern sie machen es einfach. Und das ist so auch Maxi Wander, die eine offene Beziehung zu ihrem Mann führt, der oft redet, selbst meine Mutter, die ihn und beide kennengelernt hat, so als schmaufeligen Schmaufel, der so nett und älter ist, kennengelernt hat. Brigitte Reimann, die wirklich sehr viel getrunken hat und sehr viel geliebt hat. Und Christa Wolf, die ordentliche von den dreien. Da ist nicht eine Stelle in dem Buch, wo drin steht, so eigentlich als Frau dürfte ich das ja nicht.
Nee, das stimmt. Obwohl das bei Maxi Wander, glaube ich, noch am meisten so ist mit sozusagen dem an sich irgendwie in Liebesding offenen Fred, dass die
in Liebesding offenen Fred, das finde ich auch ganz toll.
dass die ja schon extrem auch damit gehadert hat und damit, glaube ich, da verband sie sich auch mit Christa Wolf, mit diesem Muttersein und Schriftstellerinsein. Also ich finde, das ist schon auch was, glaube ich, dann auch so was Universelles ist, dass wenn du künstlerisch tätig sein willst als Frau, dass das mit den Kindern irgendwie nicht so einfach ist und dass Männer, egal ob in Ost und West, einfach auch damals schon nie so viel Mitverantwortung übernommen haben. Also da gibt es ja auch so eine Stelle im Buch, wo sie so beschreibt, dass bei denen zu Hause in Kleinmachnow immer für Fred der Koffer am Eingang steht und der kann kommen und gehen, wann er will. Und dann schreibt sie in ihr Tagebuch irgendwie auch sowas so, ich wünschte, ich hätte nicht immer dieses Gefühl, ich würde das auch gerne machen und muss mich hier einfinden. Und die ja ganz viel eigentlich über diese innere Haderei schreibt, wieso bin ich so unzufrieden und wieso schaffe ich das nicht und kriege das alles nicht unter einen Hut.
Was können Frauen heute von diesen Frauen lernen?
Ich glaube, also ganz einfach den Mut auszubrechen und den Mut, sich nicht in Konventionen ja, oder von Konventionen einnehmen zu lassen. Und ganz praktisch, zum Beispiel, wenn wir gerade bei Wanda sind, dass es eben nicht einfach ist, Kinder zu haben und zum Beispiel zu schreiben. Und dass dieser, ja, also diese Herausforderung sich möglicherweise auch gar nicht lösen lässt. Aber was du auch schon gesagt hast, was wir schon angesprochen haben, ich meine, ein Liebesding, dass eigentlich, also diese ganzen Vorstellungen, die wir haben, wie soll, oder sagen wir mal, altmodischen, konventionellen, traditionellen Vorstellungen von Liebe, dass die, dass es sich schon lohnt, die mal zu überprüfen und dass wir auch, das finde ich auch eine wichtige Lektion, eben nicht die Ersten sind, die darüber nachdenken, was eigentlich Partnerschaft heißt oder heißen kann, sondern dass es Frauen gab, die das halt schon vor 50 Jahren gemacht haben.
Was ich total schön fand, auch an Maxi Wanda und an den Erzählungen, war der Schmerz, den du mit aufgeschrieben hast. Also, dass es, also man ein, dass man eine moderne und offene Beziehung führen kann, aber das heißt nicht, dass es nicht wehtut.
Also genau, und ich glaube, eine Lektion daraus ist, so originell sind wir nicht und wir sind auch nicht so progressiv, wie wir sozusagen heute denken, sondern im Gegenteil, diese Gedanken geradezu selbstbestimmtem Leben, zu Freiheit als Frau. Wir sind nicht die Ersten, die die formulieren, sondern es gibt die Frauen und es gibt, glaube ich, in jedem Jahrhundert Frauen, die sich darüber beschweren, dass das irgendwie uncool ist, dass keine Gleichberechtigung herrscht. Also auch diese ganze Debatte von, wir müssen jetzt mal anfangen, über Gleichberechtigung zu reden, da denke ich immer, gerade in Beschäftigung mit diesen Frauen oder mit sozusagen noch sozusagen älteren, das war immer schon scheiße. Also jetzt mal so ganz offen gesprochen. Ja. So, das gab immer schon Leute, die gesagt haben, das ist einfach nicht okay, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind.
Ja. Was hast du von diesen drei Frauen gelernt? Ich meine, sie haben sehr viel Platz in deinem Gehirn eingenommen. Sie haben da gewohnt drin in deinem Kopf. Also wenn ich mal in deinen schreiberischen Kopf reingucken darf. Was haben die dir beigebracht? Für dich und für als Frau in dieser Gesellschaft? Oder haben sie dir überhaupt was beigebracht?
Also sie haben mir zum Ersten, haben sie mir ziemlich viel übers Schreiben beigebracht.
Das fand ich auch ganz toll.
Tatsächlich.
Das ganz, auch während man das Buch liest, ich wollte mit meinem neuen Buch die ganze Zeit, auf jeder Seite wollte ich anfangen, weil einfach dieses Schreibgefühl, was du mit aufschreibst, wie toll Schreiben sein kann, wirklich, das transportiert sich auf jeder Seite.
Und ich glaube, ich habe durch dieses Buch auch echt nochmal so verstanden, was so diese Schönheit am Schreiben ist. Also die drei haben ja wahnsinnig viel Tagebuch geschrieben. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich von denen gelernt habe, so ganz praktisch. Weil sich so wirklich so reinfallen lassen. Und ich glaube, das haben vor allen Dingen Christa Wolf und Brigitte Reimann ja gemacht, sich wirklich so trauen, in Geschichten und in die eigene Gedankenwelt reinfallen zu lassen und das auch aufzuschreiben und so sich auch nackig zu machen. Also das ist, glaube ich, was, wofür ich sie total bewundere und wo ich ja auch so extrem dankbar bin, dass sie zum Beispiel diese Tagebücher gemacht haben, dass wir die heute lesen können. Das ist auf jeden Fall ein was, also so dieser, der Mut zum Schreiben. Und was habe ich noch gelernt? Wahrscheinlich, dass ja eben Konventionen alles ein Scheiß ist und man als Frau, also ich glaube, was ich gelernt habe, ist dieses bei sich bleiben. Ja. Ja, das klingt ja immer so banal. Und es ist ja auch irgendwie gar nicht so einfach, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die einem vor allen Dingen als Frau permanent erzählt, wie es eigentlich sein soll. Und diese drei Frauen haben ja so ganz eigene Wege für sich gefunden. Und sich an diese Frauen zu erinnern oder an dieses bleib bei dir, ist, glaube ich, ja der Satz, der sich seitdem auch irgendwie so am meisten, ja, durch mein Leben trägt.
Glaubst du, dass unsere Aufgabe als Kinder ostdeutscher Eltern ist, so eine Art Korrektur dieser vergessenen Geschichte der Heimat unserer Eltern vorzunehmen? Also es gibt jetzt einen Ostbeauftragten von der SPD, es gibt verschiedene, Wir sind der Osten ist so eine Organisation, die so ein bisschen versucht, das Bild auch zu korrigieren von diesem Land, dass wir nicht alle bei der Staatssicherheit waren und nicht immer es irgendwie grau, brau und blau irgendwie aussah in der DDR. Also glaubst du, das ist unsere Aufgabe, eben die Erzählung unserer Eltern weiterzutragen und auch dieses Bild zu korrigieren, was es gab?
Auf jeden Fall das weiterzutragen, korrigieren, da würde ich ein anderes Wort benutzen, weil wir können es ja nicht neu schreiben. Ich glaube, dass die Stärke unserer Generation, sagen wir mal der Wende- und Nachwendekinder oder eben derjenigen, die wirklich sehr klein waren, als das System zu Ende ging, ist, dass wir ja beides haben. Ne? Also wir sind von sagen wir mal, sozialistisch sozialisierten Familien großgezogen worden, dann aber im Kapitalismus aufgewachsen Und was wir ja können, ist, wir können ja wie so eine Drohne von oben drauf schauen und haben aber gleichzeitig genügend Empathie, um sozusagen auch zu sagen, genau was du gerade sagst, die DDR war halt auch nicht nur Stasi und sozusagen Horrorgeschichten. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist auf jeden Fall, gerade was die Kulturgeschichte angeht, zu sagen, wenn wir über deutsche Kulturgeschichte reden oder über die Kultur des 20. Jahrhunderts, dann ist es ganz wichtig, diesen Teil Deutschlands auch mitzuerzählen, weil man also gerade vor allem eben in Frauenfragen da extrem viel sozusagen lernen kann und da extrem viele Kulturgüter sind, die tatsächlich irgendwie 1990 verschüttet wurden oder wo man gesagt hat, ah ja, nee, bitte einpacken in die Kisten, reden wir jetzt irgendwie erstmal.
Ich finde es ja schon drüber. Süß, dass der 8. März in Berlin eben ein freier Tag ist. Also so, das, weil wir haben ja, wir sind ja alle religionslos hier, deswegen fehlen uns diese ganzen Religionsfeiertage. Aber jetzt haben wir den 8. März.
Was ist auch so lustig, der 8. März ist bei uns zu Hause auch immer schon irgendwie eigentlich tatsächlich der wichtigste Tag gewesen. Und mein Onkel, meistens haben wir das mit meiner Tante zusammen verbracht. Mein Onkel hat nämlich am 8. März Geburtstag. Und der hatte dann für uns alle, also so auch uns sozusagen Mädchen schon, immer Blumen gekauft. Und wenn wir dann zu ihm kamen, hat dann sozusagen jeder so diesen Strauß bekommen. Und das war schon, ich glaube, das ist schon ungewöhnlich, so dieses, ich habe mich gefragt, war das in meiner Familie nur so, aber dass die Frauen irgendwie doch so eine, so verehrt wurden, aber nicht auf so eine blöde Art, sondern eher auf so eine niedliche Art.
Ich finde das ja, das ist ja das Coole am, am Frauentag ist, dass dort die Stärke der Frau zelebriert wird. Ich muss ganz kurz mal unterbrechen, hier ist ein sehr hohes Pfeifen, was ich höre. Ich hoffe nicht, dass man das im Ton hört.
Dreh mal die Heizung auf bei dir.
Ich höre es auch.
Ja. Das hört man wahrscheinlich nicht, weil es sehr nah an unserem Kopf dran ist, aber ich hoffe nicht, dass das heißt mir jetzt gerade so deutlich.
Ich kann es nicht lokalisieren.
Ist irgendwo hier. Genau, der Frauentag. Das Coole am Frauentag ist ja, dass er eben immer dieses so, cool, dass du eine Frau bist, hier ist eine Blume, cool, dass wir zusammen irgendwie an dem, am was auch immer arbeiten. Das ist so mein Frauentagsgefühl. Wobei der Muttertag für mich immer sowas Piefiges, cool, dass du eine Gebärmutter hast, Mutti, cool, dass du uns geboren hast, Mutti, hier ist Kuchen. So, ja. Das hat immer so was sehr, irgendwie so, wieder so was sehr Reduzierendes.
Naja, oder genau, cool, dass du uns Essen gekocht hast, ja. Ne, und diese Hausarbeit übernommen hast.
Und das hat der Frauentag, hat es irgendwie nicht. Der hat irgendwie eher, der hat so einen anderen Vibe, finde ich.
Na, ich würde sagen, der Frauentag spielt sich ja eher tatsächlich in der Arbeitswelt und im gesellschaftlichen Kontext ab, während der Muttertag, finde ich, da denke ich automatisch eben an Küche und Haushalt.
Ja.
Ne? Und ich glaube aber zum Beispiel bei den drei Frauen, und das finde ich auch so interessant, ich meine beim Frauentag heute, das ist ja dann auch als feministischer Kampftag, wird er ja dann auch vor allem in Berlin ja auch deklariert. Und ich glaube aber zum Beispiel, dass diese Generation an Frauen, würde mich auch interessieren, was deine Oma zum Beispiel sagen würde, dass wenn man die als Feministinnen bezeichnet hätte, ich glaube, das hätten die nicht gut gefunden.
Nee.
Ich glaube, dieses Label, damit hätten sie gar nichts anfangen können, weil dieses Frausein so eine Selbstverständlichkeit hat und auch so eine Selbstverständlichkeit da war, ja klar mache ich, was ich will und klar hole ich mir, was ich verdient habe, dass so ein Begriff, ich glaube, hätten die irgendwie schwach und idiotisch gefunden.
Also sowohl meine Mutter als auch meine Oma, die leider verstorben ist, also meine Oma, nicht meine Mutter, würden beide mit dem Begriff Feministin überhaupt nichts anfangen können. Sie würden einfach, also was es gab, was sie immer, glaube ich, auch gerne gehört haben, war, dass sie eine sogenannte starke Frau sind. Das fanden sie cool, was, glaube ich, heute auch nicht mehr so cool ist. Man soll auch nicht mehr starke Frau sagen.
Ja, was ist mit den schwachen Frauen? Was sind die damit uncool?
Aber meine Oma mochte immer, dass sie eben so an, dass Männer auch sich vor ihr gefürchtet haben. Meine Mutter mag das genauso, dass Männer sich einfach, dass die so ein bisschen unheimlich finden in ihrem Selbstbewusstsein und so sehen die sich. Also sie würden sich nie als Feministin bezeichnen, sondern einfach als Menschen, die sich das nehmen, was ihnen zusteht. So, warum sollte meine Oma nicht Juristin werden? Warum sollte meine und nie einen Ehemann haben wollen, ohne auch zum Beispiel lesbisch zu sein? Also meine Oma war nicht lesbisch, es gab ja dann immer diese Ausrede, ich will einfach keine Männer, dann ist man heimlich lesbisch, das ist aber ein anderes, steht auf einer anderen Seite des Geschichtsbuches. Meine Oma war einfach so, was soll ich mit einem Ehemann? Ich will doch nur Sex. So, und das hat meine Oma halt bis ins hohe Alter hat das gesagt, ganz normal ausformuliert, ohne dass da irgendeine Scheu oder sowas war. Und meine Mutter, die in einem traditionellen Familienverhältnis lebt, hat gesagt, natürlich möchte ich Buchhandlung haben, Geschäfte führen und mein Mann soll der verpuschelte Intellektuelle sein, ich habe die Familie in der Hand. Und das wurde auch nie in Frage gestellt. Und
Und ich glaube, was zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt dabei noch ist, ist, wo man das in der DDR ja sozusagen nie gerne gemacht hat, aber ist das Thema Geld. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass diese Notwendigkeit, sich als Feministin zu bezeichnen oder sich damit auseinanderzusetzen, schon auch deshalb wegfiel, weil Frauen ganz einfach Geld verdient haben. Also ich glaube, diese Selbstverwirklichung war ja auch deswegen möglich oder so, ja, dieses so sein, wie man ist, weil man halt ein eigenes Konto mit einem Gehalt hatte. Ne? Also ich meine, das befreit ja auch total.
Ja.
Ja, wenn du nicht den Mann brauchst, ich meine, auch wenn du dir anguckst, ja, die Scheidungsrate, ich habe mal so Statistiken angeguckt, die Scheidungsrate in der DDR, die war ja wirklich wild im Vergleich zum Westen. Aber das macht natürlich, also ich finde, das macht ja extrem viel für das eigene, sozusagen Freiheitsgefühl, ja, wenn du weißt, ich kann halt gehen und ich brauche halt den Hans nicht auf dem Sofa.
Und das ist auch toll, auch das liest man in deinem Buch, eben dieses Brigitte Reimann bekommt in der hässlichsten Stadt der DDR ihre erste Wohnung. Und da geht es halt darum, wie sie die Wohnung einrichtet und dass sie da einfach ihre Wohnung hat und dass es einfach okay ist. Sie hat da ihre Wohnung, begleitet Arbeiter in der schwarzen Pumpe und schreibt dann auf, wie graubelig eigentlich dieses Leben in dieser Idealstadt, was war es, Eisenhüttenstadt?
Nee. Hoyerswerda.
Genau. Was ja nach der Wende ist ja Hoyerswerda so ein feststehender Begriff für irgendwie Neonazis und gruselig einfach ist bis heute. Ich habe eigentlich, es hat keinen guten Ruf, Hoyerswerda.
Nee, was echt aber so ein bisschen schade ist, weil ich finde diese Idee, also Hoyerswerda sollte ja der Ort sein, wo der Sozialismus ein Gesicht aus Beton bekommt, ja.
Das klingt aber auch schon ganz furchtbar.
Aber das ist, ich finde, ich war in Hoyerswerda auch für die Recherche des Buches und fand es so spacig. Also es war schon irgendwie so, man merkte schon noch wirklich, was da, also dieser Utopiegedanke, der am Anfang der DDR ja so da stand, den spürt man, also vor allen Dingen eben in der Hoyerswerda Neustadt, wo auch Brigitte Reimann gewohnt hat, schon noch total. Also diese Gebäude sehen schon, also vor allem, also nicht nur damals, sondern auch heute echt irre aus. Und es ist so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, echt wie so eine kleine Mondlandung.
Ja, es gibt, glaube ich, es ist in vielen sozialistischen Ländern oder Länder, die versucht haben, Sozialismus zu leben, gibt es diese Modellstädte. Indien hat solche Städte auch, weil es gab ja in Indien auch mal so eine kurze Phase des Sozialismus und der Planwirtschaft. Und diese Städte haben auch so ein sehr seltsames Gefühl. Das geht davon, wer nach Nordkorea reisen kann, ich hatte die Möglichkeit, schon zweimal in Nordkorea zu sein, hat dieses Gefühl auch in Pyongyang. Das ist so ganz bizarr. So, leider wird dann auch relativ schnell deutlich, dass der Mensch dann auch in so einer Art Masse untergeht in solchen Städten und der Individualismus, der zu tadeln ist, aber auch schön zu finden ist, zu gleichen Teilen gar nicht mehr stattfindet in solchen Dingen. Und eigentlich Menschen wie Brigitte Reimann dann da auch schon so verkrumpeln. Also das, ich kann mir gut vorstellen, dass dann eben in so einer Massensiedlung und irgendwo in einem dieser Waben wohnt Brigitte Reimann, ist schon auch ein bizarres Gefühl.
Ja, so. Total. Und fand sie ja dann auch, also die Ernüchterung kam ja dann auch relativ schnell, nach, glaube ich, 3 Jahren oder so war sie, genau dieses Bienenwabenbild hat sie ja dann auch benutzt und war so wie irgendwie gute Idee, wie man sich das vorgestellt hat, aber wenn alle vollgestopft in so eine Platte leben und die Wände sehr dünn sind und man eigentlich permanent irgendwie so Geschrei von anderen Leuten hört, so nett war das dann nicht. Und es fehlten ja auch so ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel irgendwie ein Kaufhaus, wo man mal einkaufen gehen kann oder so kulturelle Sachen. Und sie hat ja dann, weil sie das irgendwie so kalt und wenig individuell fand, hat sie dann ja in Hoyerswerda den Jugendclub, den gibt es bis heute, gegründet, weil eines der auch coolen Dinge an Reimann war, die hatte eine super gute Jazz-Plattenkollektion und hat dann, heute würde man sagen, aufgelegt für die Teenies in Hoyerswerda. Anderes Thema.
Warum, wenn man dieses Buch liest, lese ich trotzdem ein Buch über 3 unglückliche Frauen, hatte ich das Gefühl. Am wenigsten unglücklich noch Christa Wolf. Warum waren diese Frauen trotzdem so unglücklich, obwohl sie eigentlich das beste Leben hätten leben können?
Naja, das ist eben diese Sache mit dem Sozialismus. Ne? Diese Idee war so total schön, aber in der Praxis, da haben wir jetzt auch noch gar nicht so viel drüber gesprochen, was auch die Frauen angeht, ist, man hatte das im Gesetz deklariert, dass es eine Gleichberechtigung gibt, aber in der Realität sah das natürlich nicht so aus, sondern diese Dreifachbelastung, die ja auch ganz viel sozusagen nach der Wende beschrieben worden ist, die gab es natürlich schon und Realität und Traum sind eben 2 unterschiedliche Dinge und ich glaube, diese 3 Frauen, die ja wirklich mit so großem Hurra in dieses System rein sind und da Karrieren gemacht haben, sind dann ja schon auch immer wieder eingenordet worden, beziehungsweise von dem System gebrochen worden. Also bei Brigitte Reimann passierte dieser erste Versuch schon relativ früh, als die Stasi versucht hat, sie als IM sozusagen mit zu instrumentalisieren. Und das Druckmittel war, dass, wenn sie mitmacht, ihr erster Mann eher aus dem Knast kommt. Mhm. Bei Christa Wolf war das ja tatsächlich so, dass nach diesem sozusagen sogenannten Kahlschlag-Plenum 65 die komplett zusammengebrochen ist, weil sie so war, meine Vorstellung in meinem Kopf und wie ich mich verhalte, scheint komplett konträr zu sein zu dem, was dieses System von mir will. Und das hat sie überhaupt nicht verstanden und ist dann in Therapie gegangen, was mich ehrlich gesagt auch überrascht hat, dass man tatsächlich zum Therapeuten damals schon ging. Aber offensichtlich gab es das und es war auch nicht ungewöhnlich, weil Wanda ist auch zum Therapeuten dann gegangen.
Ich sehe da ganz stark eine Bachelor- bzw. Masterarbeit Psychotherapie in sozialistischen Ländern.
Ja, absolut. Und die dann so da saßen und einfach nicht. Und ich glaube, da, wenn man über die DDR spricht, muss man sie natürlich auch immer im größeren Kontext sehen, nämlich auch als Nachfolge des Nationalsozialismus. Und ich glaube, bei Christa Wolf zum Beispiel diese, also erst diese extreme Scham da beim BDM mitgelaufen, also nicht nur mitgelaufen zu sein, sondern das auch mit angeführt zu haben und da an diese nationalsozialistische Ideologie geglaubt zu haben, diese Scham zu überwinden, indem man sich dann auch diesem absoluten Gegenentwurf anschließt und dann aber wieder feststellt, dass das, was in deinem Kopf ist und das, was da draußen passiert, nicht übereins ist. Also das ist schon fast etwas, was einen auch ja irgendwie so schizophren macht. Ne? Und ich meine, ich habe dann immer gedacht, warum hat Christa Wolf oder warum haben die dann alle nicht irgendwie oder spätestens nach dem Prager Frühling, wo alle drei gesagt haben, irgendwie ist das doch absurd, was hier passiert und nicht tragbar, warum sie nicht gesagt haben, sie gehen und das Land verlassen haben. Aber ich glaube, sich das einzugestehen, dass man möglicherweise vielleicht an gar nichts glaubt, das war auch in dieser Zeit oder im 20. Jahrhundert irgendwie nicht vorgesehen.
Würdest du sagen, dass diese Frauenbiografien, die du aufgeschrieben hast und dieses Leben, was diese Frauen gelebt haben, dass das eigentlich noch viel stärker einbezogen werden muss in diese ganze Feminismusdebatte? Muss man den sozialistischen Feminismus, gibt es das überhaupt als Begriff? Also auch wenn diese Frauen und unsere Omis und unsere Mütter sich geweigert hätten, als Feministin sich bezeichnen zu lassen, haben sie ja trotzdem einen Beitrag geleistet in dieser gesamten feministischen Debatte. Wie, also muss das mehr beachtet werden? Muss das irgendwie mit einbezogen werden? Muss das in die Studien mit einbezogen werden, dass diese Frauen, du zum Beispiel, eben auch ostdeutsch sozialisiert, ja anders bist?
Unbedingt. Also ich weiß gar nicht, ob ich in Studien mit einbezogen werden sollte, aber diese Frauen und diese, also sagen wir mal, die Geschichte der ostdeutschen Frau sollte unbedingt mit einbezogen werden. Und ich glaube, ein Grund, warum das noch nicht passiert ist, ist, weil eben sozusagen die Diktatur, die DDR als Diktatur über allem steht. Und das, und ich habe immer so das Gefühl, dass man im deutschen sozusagen Diskurs so wenig Ambivalenzen aushält. Und ich finde, man kann sagen, die DDR war eine Diktatur. Man kann aber dann auch sagen, was ostdeutsche Frauen geleistet haben oder wie die gelebt haben, ist trotzdem total wichtig und erinnerungswürdig und bewahrungswürdig. Und diese Ambivalenzen, die gibt es ja sozusagen in jeder Zeit. Ich habe heute Morgen, bevor ich hierher gefahren bin zu dir, wenn man nochmal das größere Bild Frauen und Sozialismus sich anguckt, über Helga Hörz nachgedacht. Die kennst du wahrscheinlich nicht. Aber ich habe mich ja zum Beispiel auch immer gefragt, wer ist denn eigentlich die Simone de Beauvoir des Ostens, die es ja gegeben haben muss. Und die gibt es natürlich auch. Und es war, würde ich sagen, eben Helga Hörz. Und Helga Hörz hat eigentlich, sagen wir mal so, die marxistischen Versionen von Das andere Geschlecht geschrieben, auch zur gleichen Zeit. Und war auch Professorin während der DDR in Berlin und ist dann auch, war für die DDR, saß die in der UN. Und also in der Frauenkommission,
Biografie auch.
In der Frauenkommission der UN als Vertreterin der DDR, also sozusagen in den 70er Jahren, ist ja die DDR, war die ja in der UNO
mit dabei. In New York?
Die hat dann auch Reagan und Thatcher getroffen und vor allen Dingen war die federführend für diese UN-Konvention zur Beseitigung der Diskriminierung aller Frauen. Also wo zum Beispiel, an die wir uns ja heute zum Beispiel auch noch halten weltweit, nämlich dass Frauen das Recht auf Arbeit haben, dass Kinder Kindergartenplätze bekommen. Also sozusagen diese für uns heute ganz selbstverständlichen, aber gleichzeitig ja nicht überall umgesetzten Frauenrechte, die hat eine sozusagen DDR-Frau nicht nur vorangebracht, sondern ganz federführend in die UN getragen. Und das weiß man nicht. Und das Problem ist, warum man das nicht weiß, ist, dass diese Frau extrem staats- und parteitreu war. Und ich habe die mal getroffen, die wohnt sozusagen auch hier im Osten in so einem Haus und ist jetzt sozusagen über 80. Und die sagt dann aber auch so Sätze wie, naja, wenn man an die Mauer war total wichtig und wenn man an die Mauer ging, da war ja auch klar, dass man da erschossen wird. Was natürlich Sätze
Zitat
sind.
Zitat meiner Oma. könnte genauso meine
Oma gesagt haben. Was natürlich so Sätze sind, wo alle sofort so sind wie, oh mein Gott, geht überhaupt gar nicht.
Ja.
Und diese Sätze überschatten dann aber eben auch alles andere, so dass das, was die ja wirklich weltweit gemacht hat, verpufft. Und ich finde, da sollten wir, ich weiß nicht, ob das großzügig das richtige Wort ist, aber vielleicht am Ende ja irgendwie doch, dass man so sagt, okay, es gibt eben nie nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt immer Grautöne und man sollte, also wie viele Leute erinnern wir, die ja ihre Frauen zum Beispiel schlecht behandelt haben oder welche Männer sind sozusagen wichtig für die
Philosophie. Reicht es da nicht einfach so einen Blick in die Geschichte, in die Parteigeschichte der FDP zu werfen
ja,
und
genau.
Wie viel man irgendwie diesen Menschen verzeihen hat und verziehen hat?
Ja, genau.
Ich meine, wie viel menschenfeindliche Äußerungen kann Friedrich Merz machen und er darf trotzdem noch Politik leisten? Also so, natürlich ist basiert und ich möchte, wir beide, glaube ich, wollen nicht die Verbrechen der Deutschen Demokratischen Republik relativieren, aber ich finde, ein Diskurs muss trotzdem möglich sein über auch positive Errungenschaften aus diesem Land und zwar einfach ohne, also es muss ja auch gehen. Und das ist nicht jetzt, ich weiß, dass jetzt Leute, die diesen Podcast hören, sagen können, das wäre ja so, als würde man sagen, es gab aber auch gute Seiten von Hitler. Nee, es ist was ganz anderes. Das ist, funktioniert auch einfach nach einem anderen System. Ich wollte dich aber noch was fragen wie heißt du? Hertz?
Helga Hertz.
Helga Hertz. Es gibt noch ein anderes interessantes Beispiel. Christa Luft, die letzte Wirtschaftsministerin der Deutschen Demokratischen Republik.
Ah, auch interessant.
Die sogar nach 1990, also die mit Theo Weigel an einem Tisch saß. Und es gibt eine ganz, ganz besondere Dokumentation auf Netflix über Rohwedder.
Genau, die habe ich natürlich geguckt.
Und da tritt plötzlich diese Frau auf. Und ich war von allen interviewten Personen am meisten beeindruckt
ich
von
auch.
Ihr, wie sie eben an diesem Tisch saß und auch gesagt hat in dieser Dokumentation. Und dann saßen da dort diese ganzen westdeutschen Männer, die überrascht waren, dass da eine Frau sitzt. Und sie haben mich wie eine Frau behandelt, wie eine von ihnen. So dieses, so schlechter, herabgewertet. Sie kann ja, und das war, und sie sagt, darin liegen auch ganz große Schwierigkeiten in diesen Einigungsverträgen und in diesem Leid der 17 Millionen, die dann danach doch eher überrascht waren von der Härte des Kapitalismus.
Naja, die Frage ist ja natürlich schon, die man mal stellen könnte, der Grund, warum wir uns an, wie nanntest du es, den sozialistischen Feminismus nicht erinnern, hat es tatsächlich nur damit zu tun, dass die DDR eine Diktatur war oder hat das im Endeffekt eben auch damit, also erzählt es nämlich auch total viel über ja, die patriarchalen festgefahrenen Strukturen Westdeutschlands, die überhaupt gar kein Interesse daran haben, Vorbilder sozusagen herauszustellen, weibliche Vorbilder, die sagen könnten, wie es geht.
Ja, das Witzige ist, während wir uns beide unterhalten und wir unterhalten, ich finde es ein sehr schönes Gespräch im Übrigen, ich weiß, dass einer der Hörenden dieses Podcasts, ein Mitarbeiter von Julian Reichelt, hier Achtung Reichelt ist, und der platzt immer, wenn er diesen Podcast, da führt es auch manchmal dazu, dass sie dann was posten dazu und ich weiß genau, dass der von all dem, was wir so, das ist einfach das, egal, das habe ich gerade gedacht, während du geredet hast, weil ich das so lustig finde. Zurück zum ernsthaften Teil dieses Gesprächs über Feminismus und die DDR und Frauenbilder. Was du als Frau, wann ist dir aufgefallen, dass du möglicherweise ein anderes Frauenverständnis hast oder hast du es überhaupt gar nicht als andere Frauen, die zum Beispiel in Bonn geboren sind?
Doch, das glaube ich, habe ich schon. Ich glaube, ich habe das zum ersten Mal, also ich habe zum Beispiel zum ersten Mal festgestellt, dass ich ostdeutsch bin, als ich nach Berlin gekommen bin zum Studium an die FU und da, ich habe angefangen Jura zu studieren, bevor ich dann zur Geschichte gewechselt bin. Und da waren tatsächlich, würde ich mal sagen, 95% der KommilitonInnen westdeutsch und wenn man sagte, man kam aus Leipzig, war das so, oh Gott, und hast du Bananen gehabt als Kind?
Welcher Jahrgang bist du? Vielleicht sollten wir das nochmal
hinzufügen. Ich bin Jahrgang 1986 und ich war echt schockiert darüber, dass dieses Bild noch existiert. Und natürlich im Zuge dessen sprachen wir dann auch über unsere Familien. Und wenn ich mir die Mütter meiner westdeutschen Freundinnen anguckte, dann sind die alle zu Hause geblieben, beziehungsweise haben in Teilzeit gearbeitet. Und ich habe eigentlich kannte niemanden, wo die Mutter irgendwie so Karriere gemacht hatte oder einem Job, einem eigenen Beruf nachgegangen ist. Und da habe ich schon gemerkt, okay, zwischen sozusagen den Müttern der westdeutschen Freundinnen und meiner gibt es einen Unterschied. Sozusagen Ostdeutsch und Frauenbild. Und dass ich eine Frau bin, noch dazu ja noch so ein unangenehmes Attribut, was ich mir rumschleppe, habe ich gemerkt, als ich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten. Und das merke ich auch bis heute, weil wenn ich so zurückblicke auf die letzten 10 Jahre, habe ich immer nur, also großteils mit Männern gearbeitet. Also ich musste sozusagen Pitches und Themen immer mit Männern besprechen. Das klingt jetzt so, oh, wie schlimm ist das? Aber ich finde, es macht schon Unterschied, wenn man permanent mit einem sozusagen einen älteren Mann von sich überzeugen muss, weil dieser Blick natürlich von dem auf die junge Frau meistens eben einer ist, der so ist wie, ach ja, irgendwie so ganz süß. Und ich habe dann auch relativ früh in diesem Job gemerkt, dass es natürlich irgendwie so zwei Versionen gibt, wie man das machen kann. Entweder man dreht den Charmkanal voll auf oder man muss halt irgendwie extrem scharfe Texte schreiben. Mhm.
Das Witzige ist, dass ich dieselben Erfahrungen wie du, die gleichen Erfahrungen mit derselben Reflexion habe im deutschen Journalismus, im Printjournalismus. Ich schreibe ja auch wirklich ausgesprochen gerne für Zeitschriften, Magazine, solange es sie noch gibt. Und ich habe lediglich mit männlichen Kollegen schlechte Erfahrungen gesammelt. Also ich hatte immer wirklich ausgesprochen gutes Arbeiten mit Frauen zusammen und bin viel, viel besser mit weiblichen Textchefs, Chefinnen, mit betreuenden Redakteurinnen, komme ich viel, viel besser zurecht als mit Männern. Ich habe immer, also ich würde sagen, wirklich 50% der Männer, mit denen ich mitarbeite, sind Arschgeigen und haben so ein Ego-Ding am Laufen und du musst mit denen ganz seltsam reden und du musst aufpassen, wie du mit ihnen sprichst und du musst bei jedem einzelnen Mann eine ganz spezifische Art, wie adressiere ich einen Pitch an diese Person. Und bei Frauen ist es so überhaupt nicht. So, das ist der Pitch. Ich weiß, die ist vielleicht ein bisschen strenger mit der Sache, aber das war's. So, ich kann so sein, wie ich bin, wenn ich mit Frauen arbeite. Bei Männern verstelle ich mich.
Genau, da gibt es ja wie so Kostüme, die man so auswählt und sich anzieht, je nachdem, mit wem man redet. Und irgendwann professionalisiert man natürlich diese Verkleidung. Aber ich finde sie auch, umso älter ich werde, umso anstrengender.
Ja, das ist das stimmt. Diese Frauen, die du kennengelernt hast während des Studierens, haben die das gemerkt, dass du auch als Frau anders bist? Und habt ihr darüber auch gesprochen? Oder war das eher, so lustig, das klingt, als wenn du die einzige überlebende Ostdeutsche wärst. Oder du bist abgehauen aus dem Osten, der Osten existiert noch und du bist studieren gegangen nach West-Berlin. Aber haben die das gesagt, Mann, du bist ja krass anders? Gab es so eine Gespräche?
Nee, das haben die nicht gesagt. Und das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die, mit denen ich dann befreundet war, oder die dann tatsächlich zu meinen Freundinnen geworden sind, eben dann auch nie so klassisch westdeutsch waren, sondern ich hatte dann sozusagen eine Freundin, die kam aus Amerika, und dann hatte ich eine Freundin, die war sozusagen halb Französin, und dann hatte ich eine Freundin, die kam aus Moskau, sodass ich eigentlich die Bio-Westdeutschen oder wie auch immer man das am besten nennt, gar nicht kenne. Und das sagt ja aber vielleicht auch was, dass ich mit diesen Frauen nicht befreundet bin.
Mir wird oft vorgeworfen, dass ich diese Welt immer noch so in West und Osten einteile und in so Gefühle, es sind eine gefühlte Einteilung, muss man einfach so sagen. Manchmal sogar sehr streng wird mir das vorgeworfen. Aber es gibt auch, besonders unter den schreibenden Frauen, habe ich das Gefühl, so immer lauter werdende Stimmen. Es gibt welche, die aggressiv, Myrna Funk ist eine Autorin, die ausgesprochen FDP-liberal für die Rechte der Frauen sich einsetzt und sagt, ich bin halt eine Ostfrau und ihr Westfrauen, und sie sagt, das sind so Aussagen von, ihr seid Versagerin. So ist einfach, das ist ihre, so fühlt sich das an, nee, eigentlich fühlt sich nicht so an, sie postet genau das. Bei Instagram hat auch ein Buch gerade darüber geschrieben, Who Cares heißt es. Dann gibt es so Autorinnen wie Greta Taubert, die so ganz sanft aus Leipzig heraus auch Hommagen an Maxi Wander schreiben, indem sie ein Buch veröffentlichen, das Guten Morgen, du Süßer, wo sie so über ostdeutsche
Guten
Männer...
Guten Morgen, du Schöner.
Du Schöner, wo sie über...
tolles Buch.
Wirklich schönes Buch, ostdeutsche Männer schreibt. und ihre Karrieren. Und jetzt habe ich schon wieder meine Frage vergessen.
Ich glaube, du wolltest ja gerade so aufblättern, welche verschiedenen sozusagen Versionen es gibt in dem Ost-West-Diskurs, wie man als Frau.
Genau. Und wenn wir das sehen und betrachten und immer lauter werdenden Stimmen erkennen, wie überwinden wir das? Weil wir müssen doch irgendwann mal ein Deutschland wieder werden, eine Gruppe von Menschen. Wie überwinden wir das? Müssen wir das überhaupt überwinden?
Nee, weil wir sind ja, also ich meine, die Idee von Demokratie und ist ja auch, dass es verschiedene Stimmen gibt. Und ich finde zum Beispiel gerade in diesem Ost-West-Diskurs, ich glaube, dass der natürlich zwangsläufig wird, der weniger werden. Also ich habe dann mich jetzt gefragt, weißt du, unsere Generation, wenn die Kinder bekommt, klar würden wir denen davon erzählen, aber wie sehr steckt das noch in denen drin als in dir und in mir, wo das ja tatsächlich diese Prägung unmittelbar ist. Also weil entweder wir sozusagen schon denkende Kinder waren, als die Mauer fiel, oder von Eltern erzogen wurden, bei denen, also deren Leben das bestimmt hat.
Da will ich kurz unterbrochen, dich unterbrechen. Da ich als heimliches Hobby gerne so Ost-Berliner Battle-Rap höre, die sind so um die 20. Und da habe ich das Gefühl, da ist noch sehr viel Osten und Ost-Berlin drin. Also ich glaube, das lässt sich gar nicht so schnell so rausmendeln aus der.
Und das ist ja aber auch so total gut. Also ich glaube ja sozusagen so viele, umso mehr Perspektiven und umso mehr Diskurs es über Sachen gibt, umso interessanter ist es ja auch. Also ich finde das ehrlich gesagt total toll, dass es dann Leute wie Mirna gibt oder eben Greta Taubert, die da jede ihre eigene Idee reingeben und zur Diskussion stellen. Also ich fand zum Beispiel auch in diesem, sagen wir mal, Ostdiskurs der letzten Jahre, gab es ja dann so Stimmen, die besonders groß waren, und vor allen Dingen eben hatte ich das Gefühl, besonders laut wurde dann die zu sagen, wir müssen stolz darauf sein, Ostdeutsche zu sein. Dieser neue,
finde ich auch schwierig.
Was ich genau eben so schwierig finde, oder wo man dann so sagt, der Osten ist Avantgarde, wo es ehrlich gesagt mir so, also ich mich so automatisch verkrampfe, weil ich dann denke, naja, klar, Deutschland war mal getrennt, aber sie teilen dann, Ost und West teilen ja eine sozusagen gleiche Geschichte, was die Geschichte vor 1945 angeht, und da muss man, finde ich, extrem aufpassen. Aber da habe ich mir zum Beispiel gedacht, das wäre irgendwie gut, wenn man diese Stimmen, zum einen dieses neue Ostbewusstsein hat, aber dann auch Leute sagen, ich finde es irgendwie völlig bekloppt, dass wir über den Osten reden, oder ich finde, die westdeutschen Frauen sind Versagerinnen, oder eben auch nicht. Also das bereichert ja nur. Und ich glaube, in den letzten 30 Jahren ist es ja jetzt nicht so gewesen, dass wir extrem viel über Ost und West geredet hätten.
Nee.
Ja? Also man muss ja mal sagen, die 90er Jahre waren eben von dieser Stasi-Diskussion bestimmt, zu Recht auch, ist ja auch wichtig, ganz wichtig, dass man erstmal sozusagen diese staatlichen Ungerechtigkeiten und Repressionen aufgearbeitet hat. Aber jetzt zu sagen, jetzt lass uns mal den sogenannten weichen Themen widmen und tatsächlich erzählen, ist doch super irgendwie, diese ganzen Lebensgeschichten, die man da auf einmal wieder ausgräbt.
Ja. Würdest du sagen, dass da jetzt ein Revival auf uns zukommt? Also, dass diese drei Frauen träumen vom Sozialismus, wird irgendwann so unsere drei Kosmonauten träumen vom Weltall, 17 Fußballerinnen träumen von der Weltmeisterschaft. Also, wird es jetzt kommen, dass wir auch andere Geschichten und regulärere Geschichten erfahren werden?
Also ich fände das auf jeden Fall gut, wenn das passiert, und könnte mir das auch schon vorstellen, weil du hast jetzt gerade schon den Rap angesprochen, und es stimmt so, meine Schwester, die ist Künstlerin, und die hat jetzt auch angefangen und arbeitet jetzt auch gerade nochmal so diese Künstlerinnengruppen zum Beispiel auf, um auch zu gucken, was für eine Tradition steht sie. Zum Beispiel diese Erfurter Künstlerinnengruppe um Gabriele Stötzer und Harriet Wöller, die damals ja so total wilde Performance-Kunst gemacht haben. Ich glaube, da gibt es schon ein Interesse daran, das wieder auszugraben. Und ich glaube, diese Frage auch, die du vorhin gestellt hast, nach diesen Vorbildern, wenn wir genau hingucken, da finden wir noch ganz viele.
Ich würde abschließend dich fragen wollen, ob wir nur gewinnen können, wenn wir ganz im Sinne eines sozialistischen Mottos gemeinsam siegen lernen durchsetzen würden. Also wenn wir gemeinsam von beiden Systemen uns etwas nehmen und daraus was Neues entwickeln.
Ja.
Wunderbar. Dann nehme ich dieses Jahr als Ende. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein Beispiel für eine schlecht gestellte Frage im Journalismus. Wenn die Person, die man interviewt, mit Ja oder Nein antwortet, hat man eine beknackte Frage gestellt. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich danke dir, Thilo.